Gut, also Herr Kopp hat mich schon vorgestellt hier, deshalb glaube ich...
Ja, okay. So, ja, genau, ich werde mal Andrzej Stach ein bisschen entlasten, kurze Überleitung. Ja, nun Andrzej Stach. Andrzej Stach wird einen kurzen Beitrag liefern zum Thema der lange Kampf der polnischen Exilregierungen und der politischen Emigration im Westen gegen das Vergessen der sowjetischen Verbrechen. Ich habe ihn vorhin schon vorgestellt, ganz kurz, dass er in beiden Ländern schreibt, seit 85 aber hier in Berlin lebt. Andrzej Stach ist Publizist, Essayist, Journalist und auch Buchautor. Von ihm stammen zahlreiche Publikationen in Deutschland, in Polen über Fragen der neuesten deutschen Geschichte, Politik und Kultur und eben auch der deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945. Seine Analysen, Abhandlungen, viele Zeitungsartikel, Kommentare erscheinen in Büchern, wichtigen Tageszeitungen, darunter der Tagesspiegel, die Welt oder aber auch in der polnischen Zeitung Rzeczpospolita und vielen anderen ohnehin. Seit mehr als 20 Jahren ist er daneben auch Radiojournalist und Kommentator für deutsche Radiosender, darunter sehr häufig der Westdeutsche Rundfunk, der Bayerische Rundfunk und auch die Deutsche Welle. Ich selbst habe ihn aber auch schon als Kommentator erlebt bei NTV. Also auch da scheut er sich nicht, vor die Kamera zu gehen. Er gehört zu den Mitautoren des Länderberichts Polen der Bundeszentrale für politische Bildung, der unter anderem auch von Professor Krzysztof Ruchniewicz herausgegeben wird. Also insofern versammelte Kompetenz. Man muss aber nicht in Ehrfurcht erstarren. So, wir hören gerne jetzt den Vortrag, der lange Kampf der polnischen Exilregierungen und der politischen Emigration im Westen gegen das Vergessen der sowjetischen Verbrechen. Andrzej Stach.
Vielen Dank, Lothar Kopp, für die lange Vorstellung, die ich eigentlich schon für geleistet hielt. Aber schönen Dank. Und deshalb, was ich jetzt vortrage, ist, sagen wir, semi-wissenschaftlich und publizistisch zugleich. Denn ich wollte sozusagen jetzt etwas zeigen, was man nicht unbedingt als, also nicht alles auf jeden Fall als Fakten auffassen kann, sondern es geht hier um dieses Geflecht Fakten, Politik und natürlich auch Interpretation in den Medien. Jetzt sage ich, ich habe jetzt einiges hier gekürzt, weil hier ist schon einiges gesagt wurde. Auf jeden Fall will ich nur kurz ausführen in Sachen polnische Exilregierung und polnische Streitkräfte, denn mit dem 6. Oktober, wo die letzten Kämpfe endeten in Polen 1939, ist eben keine endgültige Kapitulation in Polen sozusagen unterschrieben. Das heißt, Polen hat offiziell gesehen nie die Kapitulation unterschrieben. Die polnische Exilregierung ist geflohen, bisschen ausgewandert über Rumänien, dann nach Frankreich. Übrigens nicht ganz allein, sondern da haben sich ungefähr gleich im September und bis Ende 1939 etwa 80.000 Soldaten irgendwie durchschlagen können. Das heißt ja, als eben der erste Exilpräsident ernannt wurde, das war schon 39 also Ende September, am 25. September, wurde auch gleich ein General Sikorski, der hier gezeigt wird, ernannt zum Befehlshaber der polnischen Exilarmee, die, wie gesagt, eben damals etwa 85.000 Soldaten zählte und schon gleich an den Kämpfen gegen den Angriff der deutschen Wehrmacht in Frankreich an der Seite der Franzosen kämpfte. Nach der Kapitulation Frankreichs sind wieder mal, also auf Einladung von Churchill, ist erstmal die Regierung, die Exilregierung nach London gegangen und dann sind auch die Soldaten evakuiert, auch ganze Flottenverbände, denn es gab auch polnische Marine, auch Flieger und so weiter und denen ist es gelungen, auch sich zu übersetzen nach England. Und ich will jetzt nicht die polnische Kriegsführung erläutern hier, aber es ist insoweit wichtig, weil es eine Exilregierung gab. Aber wen regierte die Regierung? Die Regierung regierte eigentlich nur die Soldaten, die da im Westen waren, denn die Bevölkerung war von der Regierung abgeschnitten, die war in der Okkupationszone Nazi-Deutschlands und eben Sowjet-Russlands. In diesem Moment haben die Soldaten, also die polnischen Streitkräfte im Westen zählten, muss man sich auch irgendwo vergegenwärtigen, zum Ende des Krieges 250.000 Soldaten im Westen, wohlgemerkt. Es gab natürlich auch zwei Armeen sogar in der Sowjetunion, aber auf jeden Fall haben die Soldaten aktiv an den Kämpfen gegen das Nazi-Deutschland eben teilgenommen. Ich habe hier auch eben, also das hat auch Herr Professor Ruchniewicz hier erwähnt, eben, also den General Sikorski und eben auch die Armia Tadeusza Kościuszki, also die sowjetischen, also sind die polnische Armeen in der sowjetischen Zone. Bevor diese entstanden, gab es übrigens einen anderen Verband, genannt Andersarmee. Und zwar, das war eine Armee, so zu Ende des Krieges zählte sie auch so etwa 75.000 Soldaten, die kämpfte im Nahen Osten, dann in Italien und so weiter. Also die ging Richtung Norden im Zweiten Weltkrieg vor. Auf jeden Fall wurde die Armee gegründet nach einem Abkommen zwischen General Sikorski und Moskau im Jahre 1941, schon nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Sowjetrussland. Und wie schon Professor Ruchniewicz hier auch ausgeführt hatte, konnte man noch aus etwa 430 bis 450 polnischen Offizieren hier auswählen, also den ganzen Kader, die überlebt haben, weil die nicht umgebracht wurden in den sowjetischen Lagern. Was bei der Aufstellung der Armee von General Anders hier schon aufgefallen war, Entschuldigung, nee, Moment, das ist jetzt ein anderes Programm, muss ich anders ein bisschen vorgehen. Ein bisschen primitiver, aber okay. Ja, dass einige tausend Offiziere fehlten, die in drei Lagern, da in den Sowjetlagern eigentlich untergebracht waren, beziehungsweise verhaftet waren, gefangen gehalten waren. Und man hat schon damals irgendwie Untersuchungen angestellt. Man hat sogar einen Intellektuellen, der als Reservist Major der polnischen Armee war, Josef Czapski, mit der Suche. Aber da die Sowjets einfach blockten, konnte er einfach nur die ersten Indizien sammeln. Und auf jeden Fall sah sich eben General Sikorski dann genötigt, selbst bei Stalin nachzufragen, wo die Offiziere geblieben seien. Natürlich kam keine richtige Antwort, es wurde beschwichtigt, also man sagte sogar, dass die Offiziere sogar auf der deutschen Seite irgendwo verhaftet sind, und auf jeden Fall hat man keine richtige Antwort bekommen. Und erst, was hier eben Herr Dr. Lohse hier sehr gut, meiner Meinung nach, eben ausführlich dargestellt hat, hat General Sikorski eben sich schon an das Rote Kreuz gewandt in Genf und versuchte eine Untersuchung hier schon unabhängig von der Antwort aus Moskau, versuchte zu erfahren. Nun, daraufhin kamen die beiden Alliierten der Polen im Westen, Roosevelt und Churchill, dem Drängen, also der Bitte, sagen wir, dem Drängen Stalins nach hier, und zwar auf Druck von Stalin und der beiden Herren hat Sikorski angekündigt, er werde sein Ersuchen in Genf einfach zurückziehen, um einfach, jetzt sagen wir, die Koalition, die entstanden ist zwischen Großbritannien, den USA und der Sowjetunion, nicht zu gefährden. Nun hat Stalin eigentlich nicht das nur bezweckt, sondern der wollte mal einfach Fakten schaffen in Bezug auf die polnische Exilregierung, weil er schon etwas anderes im Ansinnen hatte, und zwar die Entstehung eines Polens, und zwar unter seiner Herrschaft, also eines kommunistischen Polens. Und da war ihm eigentlich Sikorski ein Hindernis auf dem Wege. Und Stalin hat eben bald die Beziehungen zur polnischen Exilregierung aufgekündigt und ließ einfach Polen quasi alleine stehen, weil ohne diese Anerkennung Stalins auch die Westalliierten eine schwierige Position hatten im Umgang mit Sikorski und dann später mit den späteren Ministerpräsidenten und Befehlshabern der polnischen Exilarmee. Am 4. Juli 1943 starb General Sikorski bei einem Unfall des Flugzeuges, das aus Gibraltar Richtung England startete. Man weiß endlich nicht bis heute, was die eigentliche Ursache war. Es gab und gibt viele Theorien, darunter eben auch, dass es eben die Engländer waren, dass es einfach das sowjetische Geheimdienst gewesen sei und so weiter. Auf jeden Fall hat man nicht alle Leichen in dem Flugzeug gefunden. Das ist eben auch ein Indiz, dass da was anderes passiert sein könnte. Denn die Leichen, die man gefunden hat, die lagen in dem Rumpf des Flugzeuges, das verschlossen war. Also die Tür war nicht offen auf jeden Fall. Und es fehlten Leichen. Wie hätten die da rausfallen können? Nur der Pilot überlebt hat. Und wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie irgendwie interessante Sachen erfahren, was das für ein Mensch war, in welche Schwierigkeiten er geraten war vor dem Flug und so weiter. Und wie er sich vielleicht hatte erpressen lassen, von wem auch immer. Ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien hier weiter anstellen oder auch verlängern. Auf jeden Fall.
Die britische Dokumentation bleibt verschlossen.
Also vieles wurde veröffentlicht, aber zu dieser Frage, hat es eigentlich bis heute nur Allgemeinheiten gegeben und das bleibt wahrscheinlich auch noch einige Jahre weiter bestehen, obwohl eben 2012 die britische Regierung und auch dieses Jahr vieles eben wieder mal veröffentlicht hatte. Gut, man muss abwarten, was da wirklich.
Ja, genau.
Mhm. Auf jeden Fall gab es wenige Monate nach dem Abbruch der Beziehungen zur polnischen Exilregierung eine Konferenz in Teheran, wo Stalin eben seinen Plan schon ausführlich darstellen konnte, und zwar, was die Zukunft Polens anging und eben, dass ein kommunistisches Polen entstehen soll, und zwar in den Grenzen, die genau stimmten mit dem, was Herr Ruchniewicz auch genannt hat, mit den Grenzen während des Paktes Stalin, also Hitler-Stalin, Molotow und Ribbentrop. Dann hat man auch irgendwie noch bei der Konferenz auch die Frage des Mordes von Katyn auch nicht gestellt, weil das nicht mehr sozusagen relevant war, auch für die Westalliierten. General Sikorski lebte nicht mehr und erstmal hatte auch diese Frage, wie ich gesagt habe, zurückgezogen, was die Forschung durch das Internationale Rote Kreuz anging. Nun, was passierte dann weiter? Nach dem Ende des Krieges, und zwar kurz vor dem Beginn der Potsdamer Konferenz, entzogen die Verbündeten USA, die polnischen Verbündeten USA und Großbritannien am 6. Juli der polnischen Exilregierung die Anerkennung. Das heißt, wieder mal ein zweiter Verrat. Erstmal Jalta, natürlich also Verrat Polens an die Sowjetunion, so Verkauf kann man sagen. Und dann eben die Alliierten, die ich nannte, auch diese 250.000 Soldaten, die an der Seite von den Alliierten kämpfen, Westalliierten, wurden auch irgendwie im Stich gelassen. Die zählten nicht, die sind nicht mal zugelassen, an der Siegesparade, also in London, teilzunehmen. Das war wirklich so eine Sache, die man in Polen schon lange, also vielleicht bis heute nicht verdauen konnte. Aber die polnische Regierung hat beschlossen, nicht dem zu folgen, und zwar egal, was die Alliierten davon halten, blieb die Regierung weiter bestehen, die Exilregierung und eben auch der polnische Exilpräsident, die haben ihre Ämter behalten, und zwar als Symbol für freies Polen, unabhängiges Polen nach 1945. Die polnische Exilregierung, aber eben auch die Emigranten, die nicht nur in England, sondern auch in den Staaten, aber auch zum Teil in Frankreich, in Deutschland übrigens auch, immer die Frage stellten, was mit den Offizieren passiert sei, also nicht nur, das waren auch Fähnriche, aber auch intellektuelle Priester und so weiter, die nicht auf der Liste, die nicht in Katyn umgebracht wurden. Und einer von denen war Josef Mackiewicz, der 43 auf Einladung der Deutschen mit einer internationalen Delegation besucht hatte Katyn und der wies schon 49 in seinem Buch Katyn, ungesühntes Verbrechen, das hier auch genannt wurde, eindeutig auf die sowjetische Schuld hin. Er widersprach den sowjetischen, auch bei den Nürnberger Prozessen wiederholten Behauptungen, die Schuld für den Massenmord sei den Deutschen zuzuschreiben. Dafür wurde er im kommunistisch regierten Polen der Kollaboration mit den Nazis bzw. mit den Deutschen beschuldigt. auch der aus Polen stammende und nach 1945 in den USA lebende Politikwissenschaftler Janusz Zawodny beschrieb in seinem Buch Der Tod im Wald, also Death in the Forest, detailliert den Leidensweg der Ermordeten und was den Nürnberger Prozess angeht, kritisierte er die westliche Haltung als Kapitulation der Moral vor der Realpolitik. Also die Realpolitik gegenüber der Sowjetunion ist keine deutsche Erfindung, also keine Erfindung der deutschen Sozialdemokraten. Also die Urheberschaft liegt woanders. Schon während des Krieges und gleich nach seinem Ende gab es genug Zeugen und materielle Beweise für die sowjetische Täterschaft in Katyn. Zu ihnen gehörte auch das Tagebuch von Major Adam Solski, in dem dieser den letzten Tag seines Lebens am 9. April 1940 leider nicht zu Ende beschreiben konnte. Zitat aus dem Tagebuch an dem tragischen Tag. Fahrt mit dem Gefängniswagen in Zellen, schrecklich. Wir wurden irgendwo in den Wald gebracht, eine Art Urlauberheim. Intensive Leibesvisitation. Sie nahmen die Uhr, fragten nach dem Ehering. Ebenso zogen sie Rubel, Koppel, Taschenmesser ein. Zitat Ende. Dazu schreibt Thomas Urban in seinem Buch Katyn 1940, das vor kurzem erschienen ist, übrigens wie das Buch von Professor Claudia Weber. Wohl wenige Minuten nach diesem Eintrag in sein Tagebuch war Solski tot. Die NKWD-Männer, die ihn und weit eine Hügelkette erschossen, waren an seinen Notizen nicht interessiert. Sie wurden 3 Jahre später bei der Exhumierung seiner Leiche gefunden. Seitdem galten sie als wichtiges Beweisstück bei der Klärung der Frage nach dem Todesdatum und den Tätern. Zitat Ende. Herr Professor Ruchniewicz hatte eben auch darauf hingewiesen, dass einige überlebt haben, dann eben das bezeugen konnten. Darunter gab es eben den polnischen Offizier Stanisław Swianiewicz. Der gehörte zu der Gruppe, die für die NKWD, also für den Geheimdienst von Stalin interessant war, weil er als antisowjetischer Spion galt, also quasi als Experte, den man vielleicht noch benutzen, gebrauchen konnte. Ja, genau. Ich will jetzt nicht alle Einzelheiten hier erzählen, sondern einfach als Experte. Natürlich, aber man hat auch also weitere Verbrechen quasi beschuldigt, nicht nur der Wirtschafts- gegen die Kenntnis. Erst im Wald von Katyn wurde er von den anderen Offizieren seines Transports getrennt. Als einziger Überlebender konnte er auch die Vorgänge beim Verladen, ich würde es nicht sagen, beim Einsteigen der Offiziere, in die Busse mit geblendeten Scheiben beobachtet. Und vor der Erschießung hat ihn eben die Tatsache eben gerettet, dass er Spion war. Und dann wurde er zu 8 Jahren Lager verurteilt, ging später wieder mit anderen in den Westen und konnte das auch in vielen eben Anhörungen bezeugen. Übrigens gab es auch einen jüdischen Offizier. Ich erwähne ihn jetzt, weil ich auch am Ende sein Zitat hier verwenden will. Ein jüdisch-polnischer Offizier, den auch vor dem Tod in Katyn nur ein Wunder gerettet hat. Der hat das beschrieben in dem Buch Der Weg nach Katyn. Zu den polnischen Soldaten bzw. Offizieren, die in Katyn 43 auch sich die Sache vor Ort anschauen konnten, gehörte Stanisław Cielkowski. Das war der polnische Hauptmann, den man aus dem Internierungslager bei Stettin 43 eben nach Katyn gebracht hatte mit einigen anderen Gefangenen, Offizieren. Und der konnte ungehindert sich alles anschauen, konnte sozusagen alles visitieren. Dann war er irgendwie angewiesen, das alles den anderen Offizieren in dem Internierungslager zu erzählen. Und jetzt komme ich zu den letzten 2 Punkten, und zwar die Politik der USA und Englands in Bezug auf die Frage nach dem Katyn-Mord, nach dem Massenmord in Katyn. Für die breite Öffentlichkeit in den USA, das wurde auch schon hier genannt, war Katyn und alle anderen Fragen, wenn nicht relevant, wichtig waren eigentlich die Koalition mit der Sowjetunion und die schnellste Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Aber 1949 gab es eine Bitte des Präsidenten des polnischen Kongresses in den USA, vergleichbar quasi mit dem jüdischen Kongress in den USA. Der hatte seine Bitte des Präsidenten des polnischen Kongresses an den amerikanischen UNO-Botschafter gestellt, und zwar eine Untersuchung des Massakers von Katyn durch eine unabhängige UNO-Kommission durchzuführen. Das ist natürlich ja negativ beschieden worden. Erst dem amerikanischen Journalisten Julius Epstein ist es mit seinem Artikel gelungen, eine Untersuchungskommission zu organisieren. Die Kommission unter dem Vorsitz von Ray Madden, genannt auch Madden-Kommission, befragte ganz viele Zeugen. Ich werde jetzt nicht alle Zahlen nennen, auf jeden Fall über 80, darunter auch Leute, die in den Lagern waren, aber auch 5 Gerichtsmediziner, die in Katyn 43 anwesend waren und quasi die Obduktion der Leichen bzw. ja, Untersuchung der Leichen vorgenommen hatten. Und so gesehen gab es endlich 52 keine Zweifel mehr, weil das auch in dem Bericht der Kommission dann später zum Ausdruck kam, gab es keine Zweifel, die an der sowjetischen Täterschaft noch bestehen konnten. Außerdem brachte die Untersuchung zutage, also ans Tageslicht, das Verhalten des Präsidenten Roosevelt. Der hatte erstmal noch während des Krieges Diplomaten, zum Teil auch irgendwie Spion, damit beauftragt, die Vorgänge erstmal von Istanbul aus, wo er da saß, zu verfolgen, Material zu sammeln. Als er eben viel gesammelt hatte, wieder mal eindeutige Beweise für die Schuld der Sowjets, hat man ihm verboten, darüber zu berichten. Und nach dem Krieg, wo er das trotzdem publizieren wollte, hat ihm Roosevelt das noch schriftlich verboten und ihn irgendwo versetzt, irgendwie amerikanisch Samoa sogar, da das nicht so ganz nah ist. Und das zeigt schon erstmal die Einstellung einer demokratischen Regierung der USA, die einfach vieles fordert von anderen eben, aber selbst einiges begeht, was einem demokratischen Staat eigentlich nicht zustehen dürfte. Also die Ergebnisse der Kommission waren eindeutig verbittert und über die amerikanische Politik ganz desillusioniert, notierte der von der amerikanischen Kommission auch befragte Josef Mackiewicz, der zusammen mit der internationalen Delegation Katyn besucht hatte, Zitat: Ich präsentierte ein riesiges Beweismaterial, ohne den geringsten Zweifel an der sowjetischen Schuld für dieses Verbrechen. Aber die amerikanische Politik gegenüber der Sowjetunion hat sich verändert und der Bericht der Kommission wurde ad acta gelegt. Und weiter schreibt er: Die Zeit geht nach vorn. Gutnachbarschaftliche Beziehungen sollen vertieft werden und man geht zum Entspannungsspiel mit den Sowjets über. Alle von der kommunistischen Welt begangenen Massenmorde und andere Grausamkeiten müssen beiseite bleiben, stellte Mackiewicz fest.